Möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Freue mich, wie ich mich immer freue, hier zu sein in Wächtersbach. Der Willi Kessler hat das vorhin ja erzählt. Das ist eine sehr ereignisreiche, arbeitsreiche Zeit für uns alle, glaube ich, als Gemeinde. Aber es ist keine Last, hier zu sein. Wir sind gerne hier. Also ich glaube, ich kann das für das gesamte Musikteam sagen, für mich auch. Ich bin ja berufen, gute Nachricht zu predigen. Ich bin ja nicht berufen, Häuser zu bauen. Da können Sie auch mein Bauteam fragen. Da bin ich gar nicht berufen zu. Aber das, was ich gerne möchte, gute Nachricht weiterzusagen, das will ich tatsächlich tun. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein und mich wieder so ein bisschen einladen zu lassen von Gott und zu sagen, was ist eigentlich wichtig in deinem Leben, wie wir das vorhin auch oben gehört haben. Ich möchte gerne beten und dann will ich mit einer der Geschichten beginnen, die ich schon oben angekündigt habe. Jesus Christus, ich will dir danken, dass du derjenige bist, auf den wir warten dürfen in dieser Adventszeit. Also dieses Moment des Wartens ist ja jetzt gerade angesagt, angebracht. Andererseits wissen wir natürlich, dass sich dieses Warten in unserem Leben zum Teil auch schon erfüllt hat. Du bist ja da. Du bist ja hier, du bist ja gegenwärtig. Und irgendwann, Herr, da wirst du diese Welt völlig ausfüllen, völlig verändern, völlig neu machen. Und darüber freuen wir uns. Wir freuen uns darüber, dass du ein gutes Werk begonnen hast, dass du das vollenden willst in unserem Leben. Und so will ich dich jetzt auch bitten, Herr, dass diese Predigt dazu dient, ein gutes Werk, das du begonnen hast, weiterzuführen. Dass wir uns darüber klar werden, neu darüber klar werden, dass du der Herr bist, der auf uns wartet und der mit uns gehen möchte. Amen. Ich bin ja nicht nur Pastor offensichtlich, sondern ich bin ja noch einiges andere. Ich bin ja auch Ehemann, ich bin ja auch Vater, ich bin auch Sohn. Und einige von euch haben in diesem Jahr ja auch ganz speziell für meinen Vater gebetet. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber mein Vater, der 85 ist, hat Anfang des Jahres plötzlich sehr starke Schmerzen entwickelt. Und dieser bis dahin gesunde Mann, der nie im Krankenhaus war, also er ist sogar zu Hause geboren, er war also wirklich noch nie im Krankenhaus gewesen, der ist vor unseren Augen einfach ein Stück eingefallen und immer weniger geworden. Er hat innerhalb von einem Monat, das war im Februar, etwa 12 Kilo Gewicht verloren. Und die Ärzte haben gesagt, er ist ja vor 10 Jahren an Prostatakrebs erkrankt. Es wird so sein, dass dieser Krebs gestreut hat, dass er Metastasen hat und dass er sterben wird. Er wird das Ende dieses Jahres nicht erleben. Und alles, was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass sein Tod nicht so qualvoll wird. Und das war für uns als Familie, das war für mich einfach eine sehr, sehr große Belastung. Also dieses Wissen, jetzt ändert sich dein Leben einfach nochmal und der Mensch, den du liebst, der wird vor deinen Augen weggenommen, der wird sterben. Und dann gab es eine ganz interessante Entwicklung. Die Ärzte haben gesagt, die Hausärztin hat gesagt, wir bringen ihn nochmal ins Krankenhaus und checken das nochmal durch. Vielleicht kann man doch noch irgendwas machen. Und so wurde er geröntgt und plötzlich tauchte ein Arzt auf und er sagte, vielleicht ist es was ganz anderes. Und so war es dann tatsächlich. Also diese Prostatakrebsgeschichte war eine Fehldiagnose. Er hatte an den Wirbeln etwas. Und er ist mittlerweile nach 3 Monaten im Krankenhaus wieder zu Hause, gesund und es geht ihm richtig gut. Ich kann mich an diese Tage in den Arztpraxen und im Krankenhaus erinnern wo wir zusammen da saßen, mein Vater und ich, und wir haben darauf gewartet, dass jetzt durch diese Tür ein Arzt kommen wird, der sagt, es ist so oder so. Und ich fand es fast irreal, diese Situation. Ich sagte, da kommt jetzt jemand und er wird sein Leben, das Leben meines Vaters, aber auch mein Leben, völlig in unterschiedliche Richtungen lenken. Wenn er sagt, ist es nicht, dann wird es in diese Richtung gehen. Und wenn er sagt, ist es doch, dann wird es in diese Richtung gehen. Und ich kann mich an den Augenblick erinnern, als dieser Stationsarzt in das Zimmer kam, wo wir auf ihn gewartet haben, und er sagte, es ist kein Krebs. Und das war unglaublich. Es war unglaublich. Den Text, den ich heute vorlese, kommt aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und in diesem Buch geht es um einen Menschen, um einen Boten, der gute Nachricht bringt. Und das würde ich Ihnen und würde ich euch gerne vorlesen und euch daran erinnern, vielleicht, wie es in eurem Leben war, wenn jemand gekommen ist und euch eine gute Nachricht gebracht hat, euch gesagt hat, es ist gut, es wird gut weitergehen, du wirst leben. Denn das ist genau, was der Prophet hier beschreibt. Ich lese aus Jesaja 52, die Verse 7 bis 10. Jesaja 52, die Verse 7 bis 10. Wie schön sind auf den Bergen die Füße des Boten, der frohe Nachricht bringt, der Frieden mitteilt, der Gutes bekannt macht, der Rettung ankündigt. Der Bote, der zu Jerusalem spricht, dein Gott ist König. Höre doch, deine Späher erheben die Stimme. Gemeinsam jubeln sie, denn mit ihren eigenen Augen sehen sie, wie Gott nach Jerusalem zurückkehrt. Freut euch. Gemeinsam könnt ihr jubeln, ihr Trümmerhaufen Jerusalems. Denn Gott hat sich seines Volkes erbarmt. Er hat Jerusalem befreit. Vor den Augen aller Völker hat Gott seinen heiligen Arm entblößt, damit alle Enden der Erde die Rettung unseres Gottes sehen. Spricht jemand über eine Situation, die vielleicht die Menschen in Aleppo jetzt verstehen würden, die wir versuchen müssen nachzuvollziehen? Also eine Stadt, die völlig zerstört ist, und die Späher können noch nicht mal auf den Türmen stehen, denn auch die Stadtmauer ist zerstört. Die sind irgendwo im Gebiet und haben sich einen erhöhten Punkt gesucht. Und plötzlich sehen sie. Sie sehen, und Jesaja beschreibt es natürlich als Bild, sie sehen, dass Gott in ein zerstörtes, in ein zertrümmertes Leben zurückkehrt. Das ist natürlich Wahnsinn. Ich kann das kaum nachvollziehen. Ich selbst habe, glaube ich, so eine Zertrümmerung, also so eine völlige in meinem Leben nicht erlebt. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn ich heute noch die Bilder sehe, die mit dem Fall der Mauer in Berlin zusammenhängen. Da kann man vielleicht so ein bisschen sich vorstellen, was es bedeutet, wenn eine Mauer einstürzt, wenn ein Hindernis, das man für unüberwindlich gehalten hat, plötzlich zusammenbricht und man merkt, ein neues Leben beginnt. In der Gemeinde in Berlin hatten wir Menschen, die eben in der DDR Christen waren, die in der DDR lebten. Und ich erinnere mich an jemanden, der mir erzählt hat, was es für ihn bedeutet hat, Christ zu sein in der DDR. Er sagte, wir haben uns zu einem Hauskreis getroffen, immer mittwochs. Und dann kamen die Leute aus den Dörfern, das war in Brandenburg, also so ein bisschen dörflich strukturiert. Dann kamen die Leute aus den Dörfern gefahren und dann haben wir uns getroffen, haben Bibel gelesen, haben gebetet, haben gesungen, was man in einem Hauskreis so macht. Und wir haben gesehen durch die Scheibe, sobald alle da waren, dann kam unser Nachbar. aus seinem Haus mit einem Notizblock und er hat die Nummernschilder aller Autos aufgeschrieben, die vor unserem Haus parkten. Und dann ist er hochgegangen auf die Terrasse und wir haben uns im Garten im Sommer getroffen, dann hat er Fotos geschossen von uns. Und es war völlig klar, die hat er jetzt nicht geschossen, weil er ein Foto begeistert war, sondern weil er inoffizieller Mitarbeiter war. Also der war schon fast offiziell, muss man sagen, wenn er sich da so benommen hat. Was hat es zur Folge? Wir haben unsere Kinder nicht auf die höhere Schule schicken können. Wir hatten Schwierigkeiten, dann später für sie eine Wohnung zu bekommen. Das Leben war einfach mühsam. Und in so eine Situation müsst ihr euch reinversetzen. Dann fällt die Mauer und ein neues Leben beginnt für diese Menschen. Man sagt, ich habe eine Zukunft. Dieser Typ mit seinem Blog ist nicht mehr wichtig, sondern ein ganz neues Leben mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Inhalten ist jetzt angesagt für mich. Ich darf leben. Wir können zusammenleben. Das halte ich immer noch für ein großes Wunder. Immer dann, wenn ich in Situationen reinrutsche, und ich bin so ein Typ, dass ich da manchmal reinrutsche, wo ich mir der Gegenwart Gottes nicht mehr bewusst bin. Und wo ich denke, tut Gott irgendwas, dann erinnere ich mich an diese Bilder. Und dann sage ich doch, Gott hat ein großes Wunder zu meinen Lebzeiten getan. Und deswegen kann ich glauben, dass in meinem Leben alle Mauern fallen können und etwas ganz Neues von Gott gebaut wird. Gott hat gesiegt. Das ist ja der Patrick hat mich vorhin gefragt, wie soll ich denn die Predigt nennen? Und ich habe gesagt, also wenn du sie Gott hat gesiegt nennst, also dann packt ja jeder sie gleich weg. Dann hört die sich ja im Internet keiner an, weil Gott hat gesiegt. Das hat man schon tausendmal gehört. Aber es ist doch eine Wahnsinnsnachricht, oder? Es ist doch eine ganz, ganz tolle Nachricht, dass da jemand sagen kann, ihr lieben Leute, unsere Stadt ist zerstört worden von den Babyloniern. Unser Leben ist auf den Kopf gestellt worden. Da, wo wir dachten, dass Gott ist in diesem Tempel, Mittelpunkt unseres Lebens, das haben die Babylonier in Schutt und Asche gelegt. Alles das, was uns bislang beschützt hat, die ganze Stadtmauer, ist weg. Unsere Freunde, unsere Familien sind in der Gefangenschaft. Und Jesaja sagt, in dieses Leben will Gott zurückkehren. Keiner von uns führt ein Leben wie das. Keiner von uns hat so viel Zerstörung in seinem Leben erlebt. Jeder von uns kann die Hoffnung haben, dass das, was wir erlebt haben, von Gott, der zurückkehrt, aufgenommen und geheilt wird. Ich finde das ganz unglaublich. Und ich will das für mich ganz persönlich nehmen und sagen, das ist wahr, ich kann Sachen in meinem Leben benennen, die kaputt sind und wo ich mit meiner kleinen Kraft das nicht wieder aufrichten kann. Das konnten die Menschen in Jerusalem auch nicht. Die waren dann darauf angewiesen, dass mit Nehemia beispielsweise Leute von außen kamen, die geholfen haben. Aber Grundlage war ein Gott, der kam, der zurückkehrt. Der gesagt hat, so und jetzt ist es mal gut und jetzt baue ich was Neues, neu im Leben. Und das glaube ich für mich auch. Ich glaube, dass Gott zurückkehrt. Advent heißt für mich nicht warten, sondern erwarten. Gisa und ich, also meine Frau und ich, wir waren ja dreimal schwanger. Also der eine mehr, der andere weniger. Und da war das auch so, ne, dass wir diese Kinder erwartet haben. Also es war nicht so, dass man sagte, ach, Gisa ist schwanger, na mal gucken, ob da was rauskommt. Mal schauen. Bin gespannt. Wann? Was? Ein Gummibärchen. Nee, es war völlig klar, Irgendwann würde der Segen Gottes sichtbar werden, also sichtbar und fühlbar auch für mich als Vater. Und das nehme ich als so ein Bild für mein Leben und das nehme ich als ein Bild für euer Leben. Also selbst da, wo man an Punkten ist, wo man sagt, ich kann gar nicht glauben, dass sich noch etwas verändert, glaube ich, dass Gott tatsächlich darauf wartet, zurückzukehren. Darauf wartet, dass wir unser Leben neu öffnen. Trümmer beiseite räumen und auf diese Trümmer nicht nur gucken, sondern mal den Blick nach oben richten und sehen, tatsächlich, da ist der Bote mit guter Nachricht auf dem Weg zu mir, er kommt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Findet ihr das einen schönen Text oder findet ihr das einen frustrierenden Text? Alle Jahre wieder. Immer wieder. Man könnte doch dazu kommen, dass man sagt, das ist ja schön und wir singen das ja auch immer wieder und alle Jahre wie, aber was ändert sich denn tatsächlich in meinem Leben? Also wenn diese Weihnachtszeit vorbei ist, dann weiß ich, der nächste Arztbesuch ist fällig, dann weiß ich, die Nachrichten werden immer noch über Syrien berichten. Was ändert sich denn tatsächlich dadurch, dass der Friedensfürst kommt, gekommen ist? Alle Jahre wieder ist doch das gleiche Zeug, mit dem wir konfrontiert werden. Ich glaube, dass sich alles ändern kann. Jederzeit. Gestern vor einer Woche habe ich mich mit zwei Freunden getroffen, mit denen ich Abitur gemacht habe. Vor vielen Jahren, im letzten Jahrtausend. Und das ist ja das Nette, dass man sich einfach, jetzt wo wir in Frankfurt sind, so alte Freundschaften wieder auffrischen kann sozusagen. Und wir sind ziemlich schnell, ziemlich tief eingestiegen. Das ist irgendwie ganz schön, ne? Wenn man mal so eine Basis hat, dann hatte man den Eindruck, naja, da sind jetzt 30 Jahre vergangen, aber irgendwie kann man wieder, mehr als 30 Jahre, da kann man wieder einsteigen. Und Heike hat mir oder hat uns erzählt, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt damals, aber als ich 18 war, war ich schwanger. Das muss also tatsächlich um die Zeit des Abiturs gewesen sein. Diese Schulfreundin von mir ist schwanger. Ich habe das jetzt nicht mitgekriegt und sie sagte, ich habe abgetrieben. Ich habe dieses Kind nicht gewollt, konnte mir das nicht vorstellen. Und ich habe dieses Kind dann auch abgetrieben. Und sie selbst sagt das. Sie selbst sagt, und danach bin ich krank geworden. Ich bin danach krank geworden und an einer Leberzirrhose erkrankt. Ohne dass ich getrunken hätte, ohne dass ich Drogen genommen hätte, ohne dass ich irgendwie eine erbliche Vorbelastung gehabt hätte. Ich habe gemerkt, wie sich mein Körper von innen zersetzt sozusagen. Das passiert ja bei so einer Lebererkrankung. Und es hat 12 Jahre gedauert, bis ich auf die Transplantationsliste, auf der ich war, da war ich gesetzt, bis ich dann eine Spenderorgan bekommen habe. Und vor der Operation hat der Arzt mit mir gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, Frau XY, wir können Ihren Körper heilen, aber wir können nicht Ihr Leben heilen. Sie müssen vergeben und Sie müssen nach Vergebung fragen. Und diese Schulfreundin von mir hat gesagt, ich war völlig geplättet. Der wusste nichts über mein Leben außer der Krankengeschichte. Und er sagt zu mir, ich muss um Vergebung fragen. Und das hat sie getan. Nach vielen, vielen Jahren. 12. Nachdem dieses Kind gestorben war. Und sie sagt, das hat mein Leben verändert. Gott ist in dieses Leben gekommen. Und da ist noch ganz viel, wo man denkt, gute Güte. Er erzählt, dass sie so schamanische Riten macht und auf Traumreisen geht und dass dann irgendwelche Totemtiere ihr begegnen, so ein Waschbär und so, und dass das alles eine Bedeutung hat. Ey, wenn ich diese ganzen Trümmer beiseite lege, dann sehe ich, dass Gott in ihrem Leben neu baut. Dass Gott einen guten Grund gelegt hat. Und das ist einfach mein Gebet, dass wir, wo wir uns jetzt regelmäßiger wieder treffen wollen, dass ich sie einfach ein Stück auch an die Hand nehme. Und vielleicht aus der Hand ihres schamanischen Heilers da irgendwie rauskriege. Und ihr zeigen darf, dass ihr Leben ein reiches Leben sein kann. Dass die Stadt Jerusalem, ihre Stadt Jerusalem, ihr Leben, dass es reich und wieder aufgebaut werden kann durch die Güte Gottes. Das kann ich hoffen. Das kann Jesaja hoffen. Das konnten die Israeliten hoffen, das kann Deutschland, das kann unser Volk hoffen, weil wir alle eine Geschichte mit Gott haben. Und weil dieser Gott in unser aller Leben gewirkt hat, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Bei den einen hat er das Meer geteilt und bei den anderen hat er eine Mauer fallen lassen. Bei dem einen hat er mit einer glühenden Kohle die Zunge berührt. Und ich weiß nicht, was er bei euch getan hat. Aber ich bin mir sicher, er hat bei euch etwas getan. Und es ist unsere Pflicht und Verantwortung, das nicht zu vergessen, sondern das weiterzutragen, uns daran zu erinnern, was Gott getan hat in unserem Leben und so gute Botschaft und gute Nachricht zu verbreiten. Ich kann das hoffen. Ich kann hoffen, dass Jesus, der das schon mal getan hat, auch in meinem Leben, und der schon mal die Blinden geheilt hat, dass sie wieder sehen können. Ich kann hoffen, dass ich auch wieder sehen kann. Dass ich mich auch wieder bewegen kann. Also auf einer übertragenen Ebene. Dass ich auch wieder hören kann. Dass ich mich auch wieder freuen kann. Und wenn Adventszeit dazu dient, um nach hinten zu schauen und zu sagen, Gott hat in meinem Leben Wunder getan. Und nach vorne zu schauen und zu sagen, und er kann diese Wunder und größere wieder tun. Dann ist Adventszeit gute Zeit. Das will ich mit uns allen glauben. Ich will glauben, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass das Auswirkungen auf euer Leben und auf mein Leben hat. Amen.